Mission 3, Klammer auf, 3, Klammer zu, Blau-Weiß lebt und der GRK macht es wie zuletzt im Jahr 2005. Die Bundesliga ist einfach wie ein Blindflug. Man geht rein in so eine Runde und man hat keine Ahnung, wie oder wo man am Ende rauskommt. Ich sag's euch, ich finde es eigentlich richtig geil. Mir macht es Spaß. Wie ist das? Habt ihr auch Spaß an dieser Bundesliga-Saison?
Ich habe immer Spaß an der Bundesliga, egal wie es gerade ist. Aber ich finde, die Bundesliga ist ein bisschen wie das Wetter diese Woche. Man geht rein und weiß nicht, wie man rauskommt. Oder ob man rauskommt.
Das stimmt.
Es gibt ja kalt, warm.
Mit allen Zehen. Wer weiß.
Die Winterjacken sind eigentlich alle schon verstaut und jetzt müssen wir am Ende der Woche wieder die Winterjacken auspacken.
Gott, wir müssen einen Kasten öffnen.
Ja, aber das nervt mich schon. Das ist, wenn es vor allem unterm Bett ist.
Ah, du hast den Kasten unterm Bett.
Ja.
Hast du das auch so einvakuumiert?
Ja.
Wirklich? Hat der ja, so natürlich. Viel Kleidung? Bei mir ist alles in einem einzigen Schrank drinnen und meine Freundin hat sich auch bei mir in meinem Kasten schon eingenistet, weil einfach zu viel Platz drin ist.
Wo ist eigentlich dein oranger Pulli?
Verbrannt.
Also, ich habe einen begehbaren Schrank.
Ja, wirklich? Ja,
boah.
Der braucht ihn. Ja, der ist ein Riesenanwesen, der Harald.
Im Westflügel.
Im Westflügel sind die ganzen Jacken verstaut, ist bei uns ein bisschen anders. Der Stefan 0105 hat geschrieben, ich bin nach zwei Runden Meistergruppe sehr verwirrt. Also ich verstehe mal ein bisschen, aber ich finde es halt wirklich cool, so wie sie jetzt diese Meistergruppe auch entwickelt hat. Man ist ja wirklich von Woche zu Woche, wird man eigentlich überrascht von den Ergebnissen.
Kann Spaß verwirrend sein.
Ja, auf jeden Fall.
Schon. Ja.
Okay. Ich gehe meistens verwirrt aus diesen Sendungen raus und da habe ich oft Spaß. Also von daher.
Guter Punkt. Ah, das ist doch sehr schön. Verwirrt sind auf jeden Fall auch die Menschen, die uns noch immer nicht auf YouTube folgen. Machen wir es kurz. Bitte das Video liken und dem Kanal folgen. Der Algorithmus und die ANSA-Konferenz bedanken sich bei euch da draußen für den Support. Wir lieben euch. So, aber jetzt rein in die erste Partie.
Sehr gesagt, sind verwirrt und jetzt so, wir lieben euch.
Ja, sehr akkurat. Man weiß halt nie, wo man am Ende des Satzes
rauskommt. Der Blindflug,
ja. So, jetzt gehen wir aber rein in die erste Partie, die lautet Rapid gegen den LASK. Harald, spätestens jetzt ist der Hype-Train aber richtig aktiviert, oder?
Darf ich wieder auspacken?
Der grün-weiße Hype-Train, ja natürlich. Ja, das ist.
Okay. Ist es ein Hype-Train? Sind die Rapid-Fans gehypt? Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen schwer, von die Stimmung derzeit einzufangen. Ich glaube, es ist mehr so Erleichterung?
Ich meine, mir ist jetzt noch nicht ganz sicher, was das jetzt wirklich heißt, glaube ich, die letzten Wochen. Aber wenn man jetzt sich die Formtabelle der letzten Runden anschaut, der letzten fünf Runden, dann ist Rapid heute auf Platz 1. Sie haben wirklich einen Gegner geschlagen mit Red Bull Salzburg zweimal, du hast den LASK zu Hause geschlagen. Also das sind dann schon auch Gegner, die du bezwingen musst. Und spricht momentan viel für das Team von Hof Torup.
Gute Phase. Ja. Sehe ich auch so. Auf jeden Fall Coach Hof Torup die Wende geschafft, die Kurve bekommen. Hype sehe ich, ganz ehrlich, bei keinem der 12 Bundesliga-Teams aktuell.
Chuchu.
Beeindruckend. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass der Rapid-Fan jetzt da einfach in jedes Spiel reingegangen ist, auch gegen einen LASK nicht mit, ja, da gehen wir jetzt als Favorit rein und wir gewinnen, weil wir eine gute Form jetzt einfach haben. Also da, vor allem nach dem turbulenten Start hat es ja im ersten Moment auch nicht so gut ausgeschaut für Rapid, aber hat er nicht lang gebraucht. Das war halt jetzt wirklich auch für mich ein wichtiges Zeichen von Rapid, dass sie nicht an den alten Muster verfallen, weil ich traue mich wetten, vor diesen fünf Spielen hätten es da nicht gleich wieder den Turnaround geschafft und dann auch unterm Strich verdient gewonnen.
Also ich glaube auch, dass da einfach jetzt wieder ein gewisses Selbstverständnis da ist, dass wir bei Rapid sehr lange vermisst haben. Aber wie du sagst, ja, nach 31 Sekunden nach diesem Schnitzer im Spielaufbau, das kann dich als Mannschaft schon einmal zumindest vorübergehend verwirren. Brechen, war bei Rapid überhaupt nicht der Fall und ist einfach ein Ergebnis der Ergebnisse der letzten Wochen.
Ich finde, man hat da richtig eine gute Antwort auch gegeben. Es hat für mich zwei große Aufreger oder Szenen dieser Partie gegeben. Einerseits das 2:1, vor allem der Angriff von Rapid. Ich meine, das schaut richtig aus wie Fußball, was man da momentan auch abliefert. Also vor allem die Einleitung von Johnny Santis, das finde ich ja noch geiler als der Assist an sich von Horn. Aber das war einfach richtig fein rausgespielt und diese Aktion von Antis, Gourmet-Fußball.
das hat sich schon Woche vor Woche gesteigert bei Rapid, dieses Aufbauspiel. Ich meine, auch ein bisschen mit Bauchweh jetzt, wenn man das 0-1 jetzt da irgendwie hernimmt, aber über weite Strecken, auch in der vergangenen Woche bei Salzburg, schaut das hier wirklich auch gut aus. Und eben ja, diese Körpertäuschung von Antist und dann, dass er dann noch das Gurkel schiebt, eben weiterleitet, war das natürlich eine traumhafte Kombination. Ich glaube, die zweite Szene, die du dann eher meinst, war dann wahrscheinlich eher der Aufreger, als Antist dann gerne den Elfmeter geschossen hätte und da partout nicht von diesem Elfmeterpunkt weggegangen ist.
Bleiben wir noch ganz kurz beim Aufbauspiel von Rapid. Hat Johannes Hoftorup nach dem Spiel schon auch kritisiert ein bisschen, dass sie sich noch schwer tun zu erkennen, wann sie da jetzt Risiko nehmen sollen im Aufbauspiel und wann nicht. Und das ist schon was sowohl bei Rapid als auch beim LASK, nun auch, wenn man 4 Gegentore in einer Partie kassiert, ich finde beide defensiv nicht 100% sattelfest gewirkt.
Ja, auch in der also es hat schon sehr viele das Chancen gegeben.
Fast die ganze Liga, ja.
Aber eigentlich ja schön, desto mehr Tore fallen.
Ja, und die Runde ist generell also, sehr viele.
Und so schlimm alles passieren. Ja. Aber gehen wir zur nächsten Szene. Es ist eigentlich die Szene des Spieltags. Renel 1220 hat es auch via YouTube geschrieben. Wie seht ihr die Situation zwischen Antist und Poller beim Elfmeter? Für mein Empfinden war die gesamte Situation etwas kindisch, als Leihspieler Ansprüche auf den Elfmeter zu stellen und dann beleidigt an den Spielfeldrand zu gehen, zeugt nicht von großem Teamgeist. Ich meine, solche Situationen sind ja nichts Neues im Fußball. Wir kennen das von PSG, damals mit Neymar und Cavani, Mbappé, da hat es eigentlich immer Streitereien gegeben. Im Gegensatz zu Antist sind die aber zumindest in Aktion geblieben. Und das ist schon ist Antist eben nicht. Der ist dann Volley Richtung Seitenlinie gegangen und das geht für mich gar nicht. Also das ist wirklich ein Mittelfinger Richtung Verein, Richtung Teamkollegen, dass du einfach die Aktion abwinkst und die eigentlich nicht mehr damit beschäftigen willst, was du jetzt noch diese Entscheidung passiert.
Kannst nicht bringen. Also die aktuelle Situation beim SK Rapid und auch die Phase in der Saison, in der wir sind, ist definitiv keine, in der Ego-Trips auch nur irgendwie angebracht sind. Und wie du sagst, das ist jetzt gar nicht, ja, sei es ein Mittelfinger gegen den Verein und so weiter. In erster Linie ist es ein Mittelfinger gegen die Gemeinschaft, in der du bist. Das geht halt nicht, weil du lebst als Fußballer halt vom Team und das funktionierst nur als Team und ich glaube, das ist was Trainer Johannes Hoftorup auch regelmäßig predigt und da kannst du dich nicht einfach so rausnehmen und aus dieser Gemeinschaft rausstellen. Und ich bin sicher, ich meine, es hat sogar Konsequenzen gehabt unmittelbar nach der Szene und es wird wahrscheinlich auch weitere haben.
Das finde ich auch gut, dass dann gleich darauf, weil ich habe diese Aktion auch gar nicht verstanden, es hat ja Ewigkeiten gedauert, bis man den Antist aus dem Strafraum befördert hat, da hat es einen Matthias Seidel gebraucht, da hat es einen Jannis Horn gebraucht, bis er dann endlich gegangen ist und ja, Wut entbrannt, ja schon Richtung Auswechselbank marschiert ist, also da war ja auch nicht einmal mehr in der Situation drinnen. Jetzt stell dir mal vor, der Boller verschießt, auf einmal der Lars kontert gleich, der Antist ist nicht einmal mehr im Game eigentlich drinnen, weil er trotzig wie ein kleines Kind einfach davon stolziert. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist beim 2-1 Führungstreffer, als danach alle eigentlich gejubelt haben, ist der Antist ja auch nicht einmal mit zu dieser Jubeltraube gegangen. Weiß nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist für so einen Ego-Trip, vor allem nachdem du jetzt nach längerer Pause ja auch wieder in diese Mannschaft reinkommst und ganz ehrlich, er spielt ja auch gut seit seiner Rückkehr wieder in einem Rapid-Kader. Braucht es nicht. Ich finde es gut, dass Torob ihn runtergenommen hat. Ich finde es auch gut, dass er dann gleich ein paar Takte eben zu ihm auch gesagt hat. Ja, und es wird sicher eine kleine Nachdenkpause geben noch.
Und man muss dazu sagen, es gibt eine Elfmeterliste beim SK Rapid und da steht Antist nicht drauf unter den ersten dreien. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt sich Boller den Ball genommen hätte, obwohl er nicht dran gewesen wäre. Das war er halt einfach. Ja.
Und ich hätte es ja verstanden, wenn er irgendwie in der Entstehung des Elfmeters beteiligt gewesen wäre. Ja. Wenn er davor 30 Meter Solo hingelegt hätte und dann im Strafraum gefoult worden wäre und er den Ball nimmt, dann würde ich es verstehen einerseits. Aber das war halt ein Handspiel und der hat nichts mit der Entstehung dieses Elfmeters zu tun und deswegen verstehe ich es nicht. Und ich verstehe einerseits natürlich, dass er die Tore braucht, er ist im Grunde, muss er sich an neuen Vereinen anbieten, aber diese Körpersprache, das ist keine Werbung in eigener Sache, das wird ja jeder natürlich der kommenden Vereine, die ihm anschaut, auch 2-3 Mal analysieren und vielleicht mit dem Verein in Austausch gehen, wie ist er vom Typ her, kann man, hat der auch den Teamgeist, kann man, wie ist der charakterlich unterwegs und damit macht er sich definitiv keinen Gefallen, wenn er so agiert.
Man kann sie nicht einmal als Jugendsünder abstempeln, weil er ist jetzt auch schon 23 und mit 23 Jahren ist dann schon ein Unterschied, das ist ja was anderes, wenn er 17 oder 18 ist. Ja.
Einen Gedanken hatte ich gestern dann schon auch noch, rein theoretisch, ich meine, in dem Fall war es nicht der Fall, wäre es eigentlich eine ziemlich leimende Strategie, um die Gegner davon abzuhalten, den Elfmeterschützen zu verunsichern, indem du einfach selber so tust, als ob du herumstreitest.
Ja. Ja, aber
die LASK-Spieler haben sie rausgehalten aus der Nummer.
Also nur, weil es auch jetzt gegen einen LASK war ja gar nicht so lange her, als der Kalajdzic Ewigkeiten den Ball behalten hat und einmal diese Situation, diese Unruhe einfach genommen hat von Moses Usa, glaube ich, war es, der dann den Elfmeter geschossen hat. Das war auch eine feine Art. Beim GAK werden wir noch drüber sprechen. Moderna hat ja auch den Ball an Italiano abgegeben, damit er seinen Hattrick stellen kann. Und Rapid hat es halt so geregelt.
Ich habe es im ersten Moment auch gedacht, die würden sowas Ähnliches inszenieren. Ja, halt. Aber dann hast du in die Gesichter Mimik ein bisschen geschaut gesehen, und hast bemerkt, okay, nein, das ist nicht gespielt, der will einfach den Ball haben. Und finde ich echt schade, weil er, wie gesagt, für mich sportlich und fußballerisch gesehen die Szene des Spieltags abgeliefert hat mit dieser Einleitung zum 2:1. Aber gut, am Ende gewinnt Rapid mit 4:2. Ein paar User-Fragen noch, zum Beispiel von der Fitzka. Wenn man sieht, wie sehr Torup die Mannschaft Woche für Woche verbessert, ist die Länderspielpause sogar ein Vorteil für Rapid?
Vorteil weiß ich nicht. Also jetzt wären sie halt im Flow drin gewesen. Ne? Mhm. Nach der Länderspielpause geht es am Oster Sonntag gegen Sturm. Da geht es ja dann auch um die Tabellenführung. Weiß nicht, ob man da jetzt daraus einen Vorteil sieht. Ich sehe eher keinen.
Man kann sich nur erinnern, als Johannes Hof Torup davon gesprochen hat, April, dass man Mai, im April, Mai, dass man hoffentlich besser unterwegs ist. Vielleicht war das im Nachhinein eine Ansage Richtung Konkurrenz, wenn man jetzt schon so nah dran ist an der Tabellenspitze, dass Rapid im April und Mai dann erst richtig auflaufen.
Ja, ich meine, im Nachhinein kann man immer schlau daherreden, aber insofern war es gutes Expectation Management.
Ja, er hat gesagt. Der Urmi hat die Frage gestellt, ist das Tor von Bendigusz Boller in der 33. Minute vielleicht ein Zeichen?
Wofür?
Urmi, jetzt sag ich dir mal was. Heute, vor 18 Jahren, hat Rapid gegen Salzburg 7:0 gewonnen.
Das ist volljährig,
diese Partie.
Das ist ein Zeichen dafür, dass Ostern vor 18 Jahren früher war.
Ja. Und das war ja damals im Ostersonntag, auch damals das Duell Erster gegen Zweiter. Und Rapid hat dann eben gegen Salzburg gewonnen. Jetzt wieder. Die Geschichte wiederholt sich. Sagen wir, wie es ist. Die Geschichte wiederholt sich.
Was du im Tippspiel machst, ist deine Sache.
Ich bin ganz weit unten. Ich bin wirklich mittlerweile weit abgeschlagen. Und abschließend die Frage von MW Matthias. Seht ihr den LASK noch im Titelrennen oder stürzt ab? Ich glaube, das, was uns die letzten Wochen gelehrt haben, dass man keine einzige Mannschaft abschreiben darf. Und vielleicht beendet Rapid und Sturm die Saison auf Platz 5 und 6. Auch das ist noch möglich.
Alles möglich. Ja. Ich meine, natürlich, der LASK hat gerade eine schwierige Phase. Hat in den letzten 6 Bundesligaspielen nur eines gewonnen, das gegen den WRC. Ja. Für sie, glaube ich, kommt die Länderspielpause gerade ganz gut und ganz recht.
Ja,
um ein bisschen diese auch mentale Dauerbelastung inklusive Cup etc., die sie jetzt gehabt haben, einmal zu brechen.
Mhm. Also Hartberg ist jetzt da 6 Punkte mal weg von der Spitze. Ich lehne mich mal so weit raus und sage, es kämpfen nicht mehr alle 6 um diesen Titel, sondern nur noch 5. Aber schaut nicht auf mein Tippspiel-Ranking, weil ganz ehrlich, das, was ich sage, hat da dann auch nicht wirklich einen Wert. Auf einmal wird es Hartberg.
Wer will?
Ja, das wär echt wild, aber schauen wir mal. Wir reisen weiter von der Mission 33 zur Mission 3. Sturm nach wie vor auf der Pole Position und auf dem Weg Richtung dritter Meisterschaft in Folge. Bereits am Freitag war Salzburg zu Gast und das war gar nicht mal so ein geiles Topspiel. Fußballerisch gesehen. War natürlich kampfbetont, klar, aber hätte man sich vielleicht ein bisschen qualitativ mehr erwartet.
Ja, gerade in der ersten Hälfte oder in der ersten halben Stunde haben beide braucht, um sich zu finden. Ne? Haben viel getan, um in das Spiel reinzukommen, aber jetzt nicht spielerisch.
Leckerbissen war es nicht. Also war sehr intensiv und ein kampfbetontes Spiel. Ich glaube, Salzburg nimmt jetzt da schon mal gern diesen Punkt mit. Also ist ja dann doch einmal ein kleines Erfolgserlebnis nach den eher schwierigen Zeiten, auch dass jetzt endlich mal wieder das Tor getroffen haben. Auch wenn ich jetzt nicht denke, dass es Absicht war vom Vertessen, dass er den direkt so nimmt. War sehr schön. Ich glaube, er hätte versucht, eine Hereingabe.
Bitte, den hat er doch einfach. Das soll eine Hereingabe sein.
Ich glaube, er wollte ihn nicht direkt so nehmen.
Okay, ich wollte jetzt gerade eigentlich lobend ausholen, weil ich finde, dass er die Situation sensationell gemacht hat.
Ja, also im Endeffekt, ich schreit's ja nicht ab, dass es schön war.
Also, ich finde, der Pass von Beatstrup war eigentlich alles andere als ideal, ja. Weil er zu weit nach außen war. Wie sich für dessen gegen Malic, der nicht sonderlich gut ausschaut in der Situation, wie er sich durchsetzt und wie er den aus der Drehung so mit vollem Karacho trifft, war schon richtig stark und bin überzeugt davon, dass er den so wollte. Bin nicht überzeugt davon, dass der unhaltbar war.
Hey, also. Schau, bin jetzt ja doch mit einer Flanke gerechnet.
Aber ich meine, der war schon sehr weit vom
Kurzen
Eck, was ist los mit mir? Ich finde auch, also so ganz freisprechen kann man Benet in der Situation nicht. Also da hätte er einfach anders sich positionieren müssen. Aber erstes Red Bull Salzburg-Tor nach 392 Minuten Torflaute, also das war eben mal ganz wichtig. Aber zu einem psychologisch sehr wichtigen Zeitpunkt auch der Ausgleich durch Jan-Goran Stankovic in der 49. Minute der ersten Halbzeit. Also da war es wirklich die letzte Aktion dieser ersten Hälfte und so ist es dann schlussendlich auch zu Ende gegangen. Was können wir jetzt herausnehmen aus dieser Partie? Dieses Topspiel. Für mich, ich kann Sturm Graz nur immer nicht ganz greifen. Also ich finde, das Spiel gegen die Austria, das 5:2, da waren sie halt total effizient, haben phasenweise halt durch Einzelaktionen geglänzt. Aber ich tue mir extrem schwer, diese Mannschaft von Fabio Ingolic jetzt auch wirklich auch einzuordnen, wo es wirklich qualitativ unterwegs sind.
Verstehe ich, es ist gefühlt von Woche zu Woche immer wieder eine neue Standortbestimmung. Wo ist Sturm, wie performen sie, wie tun sie sich? Ich sehe da jetzt auch noch nicht so den klaren Pfeil nach oben oder nach unten, es ist halt mehr so ein Mittelding. Und das reicht halt in der österreichischen Bundesliga dabei für Platz 1.
Das hat eigentlich ja letztes Jahr gereicht zum Meistertitel.
Ja, ich meine, sie verlieren praktisch keine Spiele mehr. Und am Valentinstag die letzte Niederlage gegen die WSG Tirol. Gewinnen bei der Austria auswärts, holen AX gegen Salzburg. Aus meiner Sicht spricht da jetzt wenig dagegen, dass sie nicht bis zum Ende um einen Titel mitspielen. Mhm. Und ja, was dann die letzten ein, zwei Runden bringen, mal schauen, wissen wir eh alle nicht. Ja. Aber in Summe ist das schon gut, was sie machen. Es ist noch Luft nach oben, definitiv. Mhm. Aber das ist sowieso bei allen.
Das ist richtig. Ja.
Abschließend noch Startelf-Debüt von Chase bei Red Bull Salzburg. Mhm. Überrascht, dass er generell in der Startelf gestanden ist. Und dass er dann halt mit einer Aktion, eher einer bläden Aktion, sie die gelb-rote Karten abgeholt
hat. Ja, schwierig. Ich finde, die erste Gelbe war schon eine kannst gelb geben, musst nicht gelb geben. Die zweite ist nach einer Behandlung draußen, betritt das Spielfeld, ohne dass er reingewunken wird. Ich weiß, es gibt kein Fingerspitzengefühl bei Schiedsrichtern, weil es halt klare Regelungen gibt, aber ja, in Summe schon hart.
Ist hart, ja. Habe ich so auch noch nicht gesehen, eine gelbe Karte eben. Also generell, dass ein Spieler, der noch nicht reingewunken worden ist vom Schiedsrichter, dass er schon das Spielfeld betritt. Von daher, ich glaube, in der Regelauslegung ist es dadurch auch gedeckt, dass er dann eine gelbe kriegt. Dass das halt dann zu Gelbrot führt, ist natürlich ganz, ganz bitter.
Das ist wirklich hardcore, aber gut, wird damit eben mal die nächste Partie definitiv pausieren.
Wie ist die Ostersonntagsbilanz des SK Sturm?
Das ist gut, keine Ahnung. Hast du geschaut oder was? Super, geil. Also, wie gesagt, Ostersonntag, Rapid gegen Sturm Graz. Ich meine, das wird halt ein richtiger Banger. Und wir nehmen keine Ansa-Konferenz dann noch auf, weil Ostermontag ist und keiner von uns da ist. Das ist eigentlich bitter, oder?
Ach so, seid ihr nicht da?
Was? Ja. Was?
Bist ich du habe da, in diesem Fall nicht geschaut, ich glaube.
Na gut. Passt, dann kommen wir am Sonntag morgen
aber ich kann
nehmen wir es auf.
Endlich die Ansa-Konferenz alleine aufnehmen und dann schneide ich das so zusammen, dass ich einmal hier sitze und hier sitze. Ja, einfach selbst.
Da komme ich.
Das ist einfach ein Gespräch mit mir selber.
Ich bin da, ich komme.
Monolog.
Ich komme einfach
mal. Ja.
Alles klar. Wir schließen das Oppo ab mit dem Duell Hartberg gegen die Austria, wo gleich zwei Serien endeten.
Erster Austria-Sieg gegen Hartberg nach drei Niederlagen in Serie, also damit auch der erste in dieser Saison.
Ja.
Und die erste Hartberg-Niederlage 2026.
Hat lange gedauert.
Hat lange gedauert, aber trotzdem unterm Strich, ich meine, wir haben es in den letzten Wochen schon immer wieder positiv hervorgehoben, dass sie gut dagegen halten, aber sie holen einfach zu wenig Punkte mittlerweile. Also jetzt,
schießen noch kaum Tore. Also kaum drei Tore hat es gegeben im 26er Jahr bislang. Das ist jetzt dann nicht natürlich die tolle Ausbeute.
Aber ja, für die Austria extrem wichtiger Sieg, weil sie da jetzt wieder voll vorne mit dabei sind. Wenn sie die Partie verlieren, sind Sechster und wir sitzen da und sagen, die Austria hat sich aus dem Titelkampf definitiv verabschiedet.
Jetzt sind es zwei Punkte hinter Sturm. Also es ist irre. Also vielleicht reden wir in der kommenden Woche von einem Tabellenführer.
Zwei Wochen
natürlich von einem Tabellenführer Austria Wien. Frage von Philipp. Letzte Woche angesprochen beim Spiel, heute bewahrheitet. Die Austria spielt vor allem in der zweiten Halbzeit mit einem Mann mehr ein sehr, sehr schlechtes Spiel, aber holt die drei Punkte. Warum ist das so?
War das für euch ein sehr, sehr schlechtes Spiel? Für mich war es jetzt nicht sehr, sehr schlecht. Es war halt kein Leckerbissen. Ja, okay, meine Spiele gegen Hartberg sind selten ein Leckerbissen. Und ich muss auch dafür, dass die Austria einen Barry nicht zur Verfügung hatte, der gesperrt war, ein Plavotic war ja auch gesperrt, einen blutjungen Markovic, der sein Startelf-Debüt gefeiert hat. Salic verletzt natürlich. Also dafür fand ich die Leistung in Ordnung.
Ja. Also ich glaube, gegen 10 Hartberger in Hartberg gibt es jetzt in der Regel wenig zu glänzen. Ja. Die schauen halt, dass dann defensiv gut stehen und machen die Räume zu. Da gilt es dann einfach, die drei Punkte mitzunehmen und das haben sie gemacht. Sie hatten ja durchaus Markovic, Mörth, ja, zwei richtige Sitze, wo du ohne weiteres ein zweites, vielleicht drittes Tor auch machen kannst.
Sir Freund hat die Frage gestellt, wie hoch sind die derzeitigen Leistungen der Austria zu werten bei all den Ausfällen? Ich habe es ja schon angesprochen. Also man hat ja trotzdem dann die drei Punkte in Hartberg knackt als erste Mannschaft in diesem Kalenderjahr. Die Hartberger und das vor allem Markovic, also vor allem der Assist zum Goldtor. Ich meine, das war Gourmet-Fußball.
Wobei sogar davor noch der Pass vom Ranftl ja auch noch ein Gurkel war. Mhm. Ne? Und dann das Ferschall von Markovic und der Fischer, der das dann auch gut gemacht. Ich meine, den engen Platz zwischen Stange und dem 2,5 Meter großen Tom Ritzi-Hülsmann muss dann auch einmal finden, dass der genau zwischen dem Handschuh und der Stange dann noch reingeht. Ne? Also war für mich ein schön rausgespieltes Tor.
Ja, aber also der Ferschall-Pass von Markovic ist halt einfach auch klassisch so diese jugendliche Unbekümmertheit. Ja. Das ist jetzt auch nichts, was du lernen kannst als Fußballer, sondern das hast halt oder hast halt nicht. Und Markovic hat erstens das und zweitens halt seit Monaten einen absurden Lauf. Also wenn man sich das anschaut, ich kann mich erinnern, das war Ende Oktober, ist der gegen Hapoel Tel Aviv in der UEFA Youth League nicht in der Startelf der Austria gestanden, in der U19. Da war er einfach ein U18-Akademiespieler, hat noch keine zweite Liga-Partie gespielt. 150 Tage später spielt er in der Startelf der Profis, nachdem er eine unglaubliche U17-WM hingelegt hat und nachdem er dann im Dezember, glaube ich, hat er sein Liga-2-Debüt gegeben, ist dann beim Austria-Profi-Trainingslager dabei, verlängert den Vertrag, obwohl er andere sehr gute Angebote hat. Mhm. Hat halt einfach die interne Konkurrenz und da gibt es ja mit Nisancic und wie sie alle heißen, sehr viele Talente gerade im Zentrum auf seinen Positionen. Die hat er links und rechts überholt und hat halt, ja, funktioniert halt und hat sich profitiert auch, glaube ich, extrem von der Zusammenarbeit mit Alex Grünwald, der bei der Austria als Talente-Coach arbeitet, der auch genau diese Positionen gespielt hat, die Markovic spielt, der mit ihm sehr viel, ich habe letztens mit ihm geredet, sehr viel arbeitet, was Vorpositionierung angeht, was Schulterblick angeht. Dadurch hat Markovic halt, wenn er Bälle gewinnt, und das kann er extrem gut, und hat in den letzten Wochen gelernt, dass er nicht immer den Orgenrisikopass vertikal spielen muss, sondern dass er schlaue Pässe spielt, dass er sauberer spielt und ja, funktioniert halt ausgezeichnet. 17 Jahre, ne?
Ja, aber wie kann man sich so einen Entwicklungsschritt binnen so kurzer Zeit erklären? Das ist für mich, ich meine, du hast es angesprochen, zuerst nicht, also im U18-Kader eigentlich gewesen und jetzt so eine Performance in die letzten Wochen schon, wo er schon einige Talentproben abgegeben hat. Also ist wirklich so eine U17-WM, ist das so ein Turning Point in einer Karriere, wo man halt dann so viel positive Energie mitnimmt für die eigene Karriere?
Es hilft dir auf jeden Fall und dann musst du natürlich auch ins kalte Wasser gestoßen werden und dann musst du halt schwimmen und das macht er eindrucksvoll.
Ja, also hat ihm sicher was sein Selbstwertgefühl angeht, noch einmal extrem geholfen. Ich meine, ist ja grundsätzlich ein Mentalitätsspieler. Ja. Das ist ja ein Typ, der einfach regelmäßig über seine Grenzen drüber gehen kann. Und er hat halt, und das hat er bewiesen, offenbar die Gabe, sich sehr, sehr schnell an ein höheres Niveau anzupassen und zu adaptieren. Und sehr schnell dazu zu lernen. Und hebelt damit eigentlich diesen klassischen Stufenplan, wie ja, du etablierst dich einmal bei den Young Violets und dann gehst drauf in die Bundesliga. Hebelt halt einfach einmal aus. Ja. Weil der letzte Australier, der das in der Form geschafft hat, war Siadel Scheibe.
Ja.
Die Geschichte, die danach folgte,
ist. Ja, ist natürlich Verletzungssorgen, ist ja klar. Also ich glaube, da haben wir einfach dort nicht die Austrian für die Zukunft, sondern einfach auch der österreichische Fußball. Da kann man uns, glaube ich, darauf freuen, dass er da auch zukünftig
und für vielleicht. Die U21 auch jetzt nominiert worden erstmals. Ne? Genau. Das ist auch ein schöner Sprung auf einmal von der U17 in die U21.
Ja. Ja. Also, schaut gut aus.
Anderer Startelf-Debütant auch bei Hartberg.
Achso, ja,
Konstantin Schopp mit glatt rot runtergegangen. Völlig vertretbar, finde ich, die Entscheidung. Ist natürlich eine bittere Situation. Ja. Ich glaube, es haben dann auch Jürgen Heil und auch Trainer Manfred Schmidt haben das sehr gut moderiert, dass das halt in der Motivation, die du hast, in dem Alter, dass das halt einfach passieren kann. Ja.
Trotzdem.
Abhacken und weitermachen.
Also, dort war richtig eingegriffen und dort dann nochmal auf glatt rot korrigiert. Wir schließen das Opa ab, machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit dem Upo.
Klingt so abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel. Wir müssen schauen, dass wir immer, immer von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
Wir wechseln vom Oppo ins Upo und dort rollt mittlerweile der rot-weiße Hype-Train durch die Quali-Gruppe. Der GRK ist das Team der Stunde. 5:1 gegen die WSG. Wann hat der GRK das letzte Mal 5 Tore in einem Bundesligaspiel erzielt?
Da hätten wir jetzt bei der Moderation am Anfang der Episode aufpassen müssen, gell?
2005, damals am 23. April, 5:1 gegen Mattersburg. Die Torschützen damals zweimal Basiner, einmal Standfest, einmal Kollmann und einmal Alen Skoro. Da ist er, da ist er.
Ist das der Torjubel?
Genau, ja. möglicherweise. Nein, das war richtig gut. Also ich bin wirklich positiv überrascht, denn vor ein paar Wochen habe ich noch darüber gesprochen, dass der GRK irgendwie nicht in der Bundesliga ankommt und danach hat der GRK wirklich spielerisch so geile Entwicklungsschritte gemacht, dass ich das Gefühl habe, ja, jetzt sind sie wirklich angekommen.
Und gehen in den Rückstand in der Partie, ne?
Ja. Das zusätzlich.
War ja auch haltbar, würde ich mal meinen. Also der Schuss von Baden Fredriksen, bei allem Respekt, glaube ich, kann man scharf lenken und die Reaktion des GRK kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich meine halt, sie sind auf jeden Fall einmal angekommen in der Quali-Gruppe. Also jetzt so richtig in der Bundesliga angekommen. Schwierig jetzt zu sagen, weil es ja nur noch oben und unten gibt. Aber in der Quali-Gruppe auf jeden Fall. Und ich meine, da verstehe ich dann wahrscheinlich auch die eingangs gemeinten Input vom Stefan, dass er sehr verwirrt ist von der Meistergruppe. Das kann man auch ummünzen auf die Quali-Gruppe, weil dass der GRK jetzt so nah dran ist auf einmal an Alltag, auf Rang 7 im Vergleich zu Blau-Weiß Linz, ist halt schon brutal.
Ich meine, auch wenn es absurd ist, aber wenn du die Tabelle zusammennimmst, hat der GRK 3 Punkte weniger als der LASK.
Ist heftig. Ja, das ist natürlich heftig.
Punktehalbierung lässt grüßen natürlich.
Ja, aber wie spektakulär war das, dieser Sieger? Ja. Also ich meine, was hat Jacob Italiano da zum Mittag gegessen, dass er so solche Banger raushaut, nämlich 2 an der Zahl. Ich meine, der schießt kein einziges Tor in der Saison und dann haut er aber mal 3 raus.
Tiroler Kassnocken, keine Ahnung, weiß ich nicht, damit er einen ordentlichen Bums beim Schuss hat. Aber wenn du ein Kontingent hast an Traumtoren in einer Saison oder vielleicht in einer Karriere, hat er jetzt schon einiges verschossen am Pulver vielleicht.
Ich würde gerne die Packing-Werte sehen, die er bei den 2 Toren erzielt hat.
Ja, okay, das ist auch so 2016, oder? Packing. Das ist Ewigkeiten. Gibt es das noch immer? So,
ja.
Aber hat einfach keinen Wert mehr.
Hat sich Packing nicht, aber hat sich weiterentwickelt, die Statistikplattform.
Wirklich?
Ja, wird viel genutzt. Ich weiß nicht, wie sie jetzt genau heißt, aber.
Muss ich mal schauen, aber das war damals der große der Shit eigentlich. Da Packing, ja Wahnsinn, wie viele Spiele der da gepackt hat oder wie man das ja genannt hat. Aber was hat euch mehr gefallen? Das erste oder das zweite Tor von ihm? Also Dropkick das oder direkter Volley?
Ich finde das zweite.
Ja, ich finde das erste.
Ja. Ich bin auch eher Fan vom Dropkick. Ich meine, die Ausführung, glaube ich, beim zweiten Treffer von ihm ist eigentlich schwieriger, aber optisch schaut der Dropkick einfach immer geiler aus, ja, finde ich.
Dropkick schaut geil aus und Dropkick ist auch, wenn du den machst, geil, weil das ist genau in dem Moment, wo du den triffst, spürst schon einfach, wie steppert der Fahrt ein.
Ja. Ja. Das ist beim Wollen nicht, du gehst immer so mit 70% zum Ball, weil du nicht sicher bist, dann geht er irgendwie über das Stadion doch. Aber Dropkick ist halt immer, ich habe es geliebt. Und denke immer an dieses Tor von Lothar Matthäus, ein Dropkick gegen irgendwen, keine Ahnung.
Ja, ich auch.
Googelt es einfach, Lothar Matthäus Dropkick, der hat einmal so ein wahnsinniges Dropkick-Tor rausgehauen.
Es gibt kaum mehr Tormänner, die Dropkick-Ausschüsse machen, oder? Hat es eine Zeit lang, war das gefühlt schon so ein bisschen State of the Art.
Ja. Wirklich?
Hm? Ja, sicher.
In welcher Zeit?
In dem Jahrtausend.
Ja, sicher sogar. Puh, nein, hat man schon sehr taugt, aber ich meine, wir haben heute schon über Elfmeter gesprochen. Wir müssen natürlich auch über dieses 5:1 sprechen, denn im Gegensatz zu dem, was da bei Rapid passiert ist, hat Daniel Materna seinen Elfmeter hergeschenkt an Jacob Italiano und das ist schon eine große Geste, meiner Meinung nach, vor allem von einem Stürmer.
Definitiv, ja, und spricht einfach auch fürs ganze Teamgefüge beim GRK und dass da schon alles passt.
Auge antiest.
Na, so geht einfach auch Kapitän sein. Also man darf nicht vergessen, Daniel Materna hat schon auch eine schwierige Zeit jetzt dahinter sich. Ist Kapitän, tut sich aber momentan schwer, um überhaupt in die Startelf reinzukommen, wird eingewechselt, es gibt einen Elfmeter, du bist eigentlich der Ansa-Schütze bei den Elfmetern und du gibst den Ball her. Also das spricht schon auch für den Charakter von Daniel Materna, der da vielleicht ein bisschen an den WM-Traum von Jacob Italiano gedacht hat, denn der... Ich glaube schon, dass der dabei sein wird im Sommer bei Australien.
Damit rechnen sie beim GRK ja auch, ja. Dass es schafft, Australien bei der WM gegen Gastgeber USA, gegen Paraguay und gegen einen Europäer, der in den nächsten 2 Wochen ermittelt wird. Ja, ob jetzt der Elfer gegen die WSG Tirol das gerade fett macht, was die WM-Nominierung angeht,
weiß ich nicht so genau. Ja. Ja, aber da gibt es auch ein Abstellungsgeld, oder? Nennt man das so?
Ja.
So ein schönes Gebührchen. Mhm. Ja.
Na, ich meine, es schaut wirklich gut aus. Ist ja jetzt auch wieder im Kader mit dabei für die kommenden Spiele gegen Kamerun und Curaçao. Die letzten 2 Spiele hat er verpasst. Davor im Oktober 2025 erstmals für Australien auch gespielt. Also einfach mal ein WM-Starter beim GRK kann sich sehen lassen. Und aus so einem WM-Starter kannst du halt perspektivisch vielleicht auch viel Geld machen in dem Sommer.
Wäre nicht der einzige Spieler beim GRK, mit dem du viel Geld machen kannst. Harakate zum Beispiel. Also war ja auch Wahnsinn. Ja. Mal wieder, was der abgeliefert hat gegen die WSG Tirol. Hat er auch einen Doppelpack geschnürt. Ne?
Das ist es. 9 Tore, 5 Assists, 14 Scorer. Damit auf Platz 4 hinter Kitaschwili, Eggestein und Sukic, die jeweils 16 Scorer haben. Also ich habe mir schon erwartet, dass Harakate in der Bundesliga funktioniert, vor allem was wir da in der letzten Saison in Liga 2 gesehen haben. Aber dass er so einschlägt, dass er diesen fließenden Übergang, dass der gar nicht spürbar ist, das hätte ich mir auch nicht gedacht.
Ja, gar nicht spürbar. Ich finde schon, dass er ein bisschen gebraucht hat, aber dass er inzwischen sehr, sehr gut in der Liga angekommen ist und seine Qualitäten halt auch da ausspielen kann. Und ich finde nicht, dass er Tennisspieler ist.
Wie kommst du auf einen Tennisspieler?
Aber was ist?
Ja, habe ich Tennis gespielt?
Das Materna-Interview vor ein paar Wochen.
Ach so, weil das so eigensinnig
ja,
war.
Ja, natürlich, ja.
Das ist okay.
Ja, aber, das Magro dachte, hey, woher kommt das jetzt? Aber ich meine, da hat der GRK halt wirklich 2 fette Transferaktien im Kader. Italiener Vertrag bis 2027 plus perspektivisch WM-Fixstarter bei Australien, kannst im Sommer viel Geld vielleicht aus ihm machen und Rami Sarakate, Vertrag bis 2028, also da ist ja die Frage gekommen von René Baumhackl via YouTube, wenn Rami Sarakate so weitermacht, wie hoch wird seine Ablöse im Falle eines Wechsels oder wäre es besser, ihm zu halten, um den Marktwert weiter zu steigern?
Verkaufen.
Kannst du auch nur hoffen, dass da keine Kaufoption drin ist im Vertrag.
Ja, das haben wir auch schon
gedacht. Die könnte dann natürlich auch etwas... geringer sein natürlich, als du es selber ausrufen könntest noch.
Aber da muss Minimum 1 Million drinnen sein, sage ich da. Er ist 23 Jahre, er ist Franzose. Das ganze Package, er hat gute Scorerwertung. Ich glaube, dass so 1 Mille Minimum fällig ist. Vielleicht sogar der Rekordtransfer des GRK. Ich glaube, das ist noch immer Mario Basina mit 1,5 Millionen damals vom GRK zu Rapid.
Aber ja, gibt sicher einige Märkte für ihn. auch Märkte, die bereit sind, da dann entsprechend Geld in die Hand zu nehmen.
Aber seht ihr seine Zukunft eher außerhalb Österreichs? Also, dass er jetzt dann wirklich den nächsten Schritt raus macht? Ich glaube auch nicht, dass er da jetzt, wenn sich einer von den oberen Mannschaften meldet, glaube ich auch nicht, dass er in Österreich bleiben wird.
Also
obwohl es wünschenswert wäre, weil ganz ehrlich, ich schaue ihm auch gern zu.
Sehe ich nicht. Also, ich sehe da eher entweder so ein klassischer Türkei-Transfer oder Insel. Muss jetzt gar nicht,
echt?
Vielleicht nicht Premier League, vielleicht eher so Championship oder einer der Top-Clubs in Schottland.
Ich sehe ihn irgendwie so Frankreich zurück, irgendwie so in einem guten Zweitligisten vielleicht mit Option zum Aufstieg oder entweder Ligue 1 halt unteres Terrain.
Hätte man auch gedacht, oder du holst dann halt zu Rapid und dann hast du wieder die Connection Bui Harakate, wie wir es schon beim SKN gesehen haben. Wäre eine Option. Aber ich glaube auch, dass eher das Ausland werden wird. Aber ich gehe nicht davon aus, dass wir Ramiz Harakate über den Sommer hinaus beim GRK sehen werden.
Naja, vielleicht ein paar Wochen.
Bis Mitte August oder
das
so.
Das ist gut möglich. Ja, in der Formtabelle der letzten 5 Runden auf jeden Fall auf Platz 2 hinter Rapid und Sturm.
3.
Und was? Auf Platz 3 habe ich gesagt, oder?
Nein, Platz 2.
Platz 3 hinter Rapid und Sturm. Und man ist halt jetzt wirklich auf Tuchfüllung auch mit den Europacup-Plätzen. Okay,
Piano.
Harald, wie weitermachen, passt.
Ein Hype drin von Rapid, tun wir ein bisschen abdrehen, das vom GRK, tun wir auch ein bisschen runterspielen.
Also Rapid wird Meister, der GRK Runden, spielt kommende Saison international
Punkte,
komplett
24 irre, Punkte sind noch zu vergeben.
Ja. Heute GRK, also alle.
Das wäre arg, wenn sie dann mehr Punkte hätten als der Meister vielleicht sogar.
Ja, das wäre echt heftig, aber ist möglich vielleicht in dem Jahr. Ein Ausrufezeichen auf jeden Fall vom GRK und ein Lebenszeichen gab es am Wochenende von Blau-Weiß Linz. Die Elf von Michael Köllner lebt und wie Partie nach 0:2 gegen die SV Ried gedreht. Und was war das bitte einerseits auch für eine Choreo gleich vor der Partie? Also da hat Blau-Weiß und Ried richtig abgeliefert.
Definitiv. War wieder eben von beiden Szenen ein Highlight. Oder zwei, je nachdem.
Ja, bei Blau-Weiß Linz war das mit jeder Geduld an ein Ende, kämpft mit Herz und erzwingt die Wende. Ganz ehrlich, das haben sie vor dem Spiel natürlich gemacht. Ja. Und nach dem 0-2 dann noch das 3-2 zu erzielen. Also ich glaube mal, sie haben sich die Choreo von den Fans zu Herzen genommen. Ja.
Ich meine, ich habe am Samstag einen Ticker geschaut, habe halt die Zwischenergebnisse gesehen, dass der GRK führt, dass Blau-Weiß 0-2 hinten war. Habe in dem Moment eigentlich gedacht, okay, das war es jetzt. Also die kommen nicht mehr retour und dann bist du halt, dann sind es halt statt 4 Punkte, sind es 7 Punkte, das du Rückstand hast auf die WEC, WSC, auf den WAC.
Sportclub oder was?
Ja, auf den WAC. Und dann wäre es meiner Meinung nach gewesen. Bei 7 Punkte Rückstand da jetzt in die letzten Runden aufzuholen, ja, hardcore. Aber dass die dann nochmal so zurückkommen, damit habe ich jetzt ja nicht gerechnet.
Ja, ich meine, die spielen natürlich eine Stunde lang in Überzahl, nachdem Beilitsch ausgeschlossen worden ist in der 32. Aber wie du sagst, daheim 0-2 gegen Ried, das war schon wieder aufgelegt, dass das wieder nichts wird. Umso mehr ist das jetzt psychologisch halt extrem wichtig und war schon richtig gut, was sie da gemacht haben.
Es ist vielleicht sogar mehr wert als jetzt ein trockener 1-0 Sieg gegen die SV Ried, dass das auf wirklich so, so einen psychologischen Boost geben kann.
Davi auch noch. Also ja, doch, also auf jeden Fall.
Definitiv, die freuen sich nicht über die Länderspielpause jetzt gerade, glaube ich.
Nein, glaube ich auch nicht.
Ich finde es ja heftig, wie staubtrocken Ronny Waldo einfach all seine Elfmeter reinhaut.
Ja, aber wie er den reingehaut hat. Ja, als ob es nichts wäre. Als ob du eigentlich überhaupt keine Abstiegssorgen oder Sonstiges im Nacken hast. Ja. Überhaupt kein Druck. Aber es ist halt der Ronny Waldo, ist halt da. Aber der Fuchs.
Perfekte Elfmeterstatistik im Blau-Weiß-Linz-Trikot. 6 von 6 Elfer auch getroffen. Die nächsten zwei Spiele gegen den GRK und gegen die WSG. Danach Mitte April der Doppelheader gegen den WAC. Da wird dann, glaube ich, so ein bisschen eine Vorentscheidung fallen in Sachen Abstiegskampf.
Stand jetzt gut möglich, aber.
Ja. Aber andererseits vor 2 Wochen.
Was sind 6? Was 6 Punkte zu vergeben für alle, ja?
Nee, vor allem verlieren. Vor 2-3 Wochen haben wir gesagt, okay, das wird fix ein Zweikampf zwischen GRK, Blau-Weiß. Dann haben wir schon auf den Spielplan geschaut, Blau-Weiß gegen GRK am letzten Spieltag, direkte Duell gegen einen Abstieg. Das wird ein heftiger Fight und jetzt ist irgendwie der GRK. Reden wir gerade darüber, dass die vielleicht sogar Richtung Europa Cup Playoff den Platz anpeilen können. Also So schnell geht's einfach. Ein paar Worte aber natürlich auch zu SV Ried. Da war Bertha Wieland via YouTube, hat nämlich Folgendes geschrieben. Startelf bei SV Ried. Warum spielt Senft mit 6 neuen Spielern, welche bisher meist nur zweite Wahl waren? War die Überlegung, dass gegen Blau-Weiß auch die B-Mannschaft ausreicht, oder konnten die Jungs tatsächlich nicht spielen, weil sie einmal in die Verlängerung mussten gegen den LASK und sie nicht fit genug fühlten? Dann dürfen sie nicht auf Profiniveau spielen, wenn eine einzige englische Woche schon zu viel ist. Zweite Halbzeit von Ried nur noch grauenhaft.
Also das hast du jetzt schön vorgelesen. Dafür, dass du immer so hart mit dir selbst ins Gericht gehst.
Nein, ich glaube, zwei Fehler gemacht.
Aber es war ein langer
Text. Stimmt, danke. Ja. Was sagen wir dazu?
Ja, natürlich hat er viel rotiert, Max Senft, aber dafür ist ja Kader da. Ne? Mhm. Du stellst dir einen 18, 20, 22 Mann-Kader zusammen und nicht an einen 11-Mann-Kader. Und ja, warum nicht? Denn nach einer doch sehr anstrengenden Woche für die Rieder, anderen Spielern einmal die Chance geben, sich zu zeigen. Ich meine, für die SV Ried geht es letztendlich darum, genug Punkte zu holen, um am Ende des Tages in diesem Europacup-Playoff zu sein. Mhm. Ja. Also die SV Ried wird nicht mehr absteigen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Ja, okay.
Ja. Außerdem bis zum Platzverweis hat es ja auch gut funktioniert und gut ausgeschaut. Also von daher hätte man dem Max Senf ja auch da noch fast recht geben können. Also ich fand es jetzt auch nicht so schlimm. Ich verstehe schon, dass die Rotationsmaschine da angeworfen wird. Wenn es am Mittwoch 120 Minuten, intensive 120 Minuten gegen den LASK hast und gleich am Samstag im Auswärts gegen Blaues Linz spielst, ich sehe das jetzt nicht so dramatisch.
Unterstreiche ich so. Machen wir weiter mit der letzten Partie. Nur noch 4 Punkte liegt Königsblau, also hinter dem rettenden Ufer, Platz 11. Den hat noch der WAC inne. Gegen Alltag lief es gar nicht mehr so schlecht, aber unterm Strich halt wieder nur ein Pünktchen. Das ist halt in dieser Situation, auch wenn es Alltag ist und die sicherlich vielleicht qualitativ das stärkste Team der Quali-Gruppe ist, zu wenig. Der WAC braucht jetzt 3 Punkte.
Ja, aber also wenn man sich das Spiel angesehen hat, ist für mich, nachdem es beim WRC jetzt wochenlang so bergab gegangen ist, war dieses Spiel ein deutliches Lebenszeichen der Mannschaft. Ja. Also einerseits, wie sie nach dem nächsten Rückschlag, nach dem 0-1, das ja eigentlich mehr oder weniger aus dem Nichts gefallen ist, gefühlt, ja. Wie sie das geschafft haben, unmittelbar vor der Pause noch einmal zurückzukommen, treffen zweimal Aluminium, erspielen sich Chance um Chance, normalerweise gewinnt die Partie. Also für mich war das ein sehr unerwartetes, deutliches Lebenszeichen des WRC.
Noch dazu das Abseitstor. Was der WC auch noch geschossen hat, also dass sie dann da noch eben das Sieg holen. Ich finde auch, die Körpersprache hat gepasst und ich glaube auch deswegen wird mit Atalan ja auch noch weitergemacht.
Man, zum Trainer kommen wir gleich. Die Mannschaft hat also jetzt den Abstiegskampf angenommen, hat das WAC-Publikum den Abstiegskampf angenommen. Wenn man schaut, wie viele Zuschauer am Samstag im Stadion waren, das ist ein Negativwert in dieser Spielzeit beim WAC mit 2480.
Nein, hat es nicht. Aber vielleicht nach der Heimleistung jetzt.
Das ist, sie hätten sich verdient haben, ja. Nach der Leistung, ja. Auf jeden Fall. Ja.
Bin auch gespannt übrigens, welchen Impact Jesse Gangkam noch haben wird. Hat man schon auswärts gegen den GRK extrem gut gefallen. Dem fehlt noch ein bisschen so diese 2-3 Erfolgserlebnisse. Dann traue ich dem echt zu, dass dann auch, was Score angeht, noch einmal einen ordentlichen Lauf hat hinten raus.
Also der hätte in den 2 Spielen eigentlich schon 3-4 Tore machen können. Also den habe ich mir auch aufgeschrieben auf der Liste, dass der ein belebendes Element ist, aber seine Chancen eigentlich noch stümperhaft vergibt.
Aber du brauchst jetzt ein Erfolgserlebnis. Das ist halt, auch wenn du jetzt gut spielst, aber am Ende halt wieder nur mit einem Punkt dastehst, dann ist das zu wenig. Dann glaubst du irgendwie selbst nicht mehr dran. Ich meine, sie sind seit 8 Bundesligaspielen ohne Sieg. Und wird hart werden für den WRC die nächsten Wochen. Vor allem, wenn man halt dann wieder zurückblickt auf das letzte Jahr. Das waren gerade so die Wochen, wo man sich dann auf das Cup-Finale vorbereitet hat. Da hat sich die Situation doch sehr in eine andere Richtung verändert. Aber man hält an Ismail Atalan, auch wenn es nach der Partie schon ein paar interessante Interviews bzw. Wortmeldungen gegeben hat von Präsident Riegler. Der hat nämlich gesagt, es wäre alles viel besser gewesen, wenn wir gewonnen hätten. So müssen wir intern schauen, wie es der Mannschaft geht, wie es dem Trainer selbst geht. Und zusätzlich, bei uns rufen laufend Trainer an, die sich bewerben. Mit dem einen oder anderen telefoniert man kurz, aber so richtig intensiv haben wir das noch nicht gestartet.
Wer hat da angerufen? Es würde mich interessieren.
Ja, also findest du, ich finde es moralisch schon schwierig, sich aktiv um einen Posten zu bewerben, den ein Kollege derzeit innehat.
Gut, aber ich glaube, dass das
also wenn
es leider State of the Art
wenn's, ist. Wenn es ein Berater macht für seinen Klienten, sage ich, nicht cool, aber okay. Aber als Trainer selbst das zu machen, halte ich für schwierig. Aber wie du sagst, ist sicher keine Seltenheit. Es ist völlig legitim, dass sich die Riegler mit Alternativen beschäftigt, gehört zu seinem Job als Verantwortlichen bei dem Verein. Er hat jetzt aber ja inzwischen schon gesagt, dass Atalan gegen die WSG auf jeden Fall weiterhin Trainer sein wird. Also nach dieser Leistung finde ich auch völlig verdient. Ja, weil, wie besprochen, ich habe das erste Mal seit Wochen das Gefühl gehabt, dass da eigentlich alle am Feld das checken, worum es geht inzwischen. Ja. Und auch der Torjubel von Wimmer nach dem Tor rennt zur Bank, ja, da jubeln die Ersatzspieler, die Trainer gemeinsam und so weiter. Also die Mannschaft ist nicht so tot, dass du sagen musst, jetzt nach diesem 1:1 brauchst du einen Trainerwechsel. Sehe ich gar nicht. Und sieht ja offenbar auch die Regler so.
Schreist einmal AU ins Mikro.
AU.
Sehr gut. Also der Klassenhalt ist schon fast fixiert beim WRC.
Du machst noch motivierter.
Was?
Noch motivierter AU.
Was wir, wenn dann gemeinsam. AU. So haben wir es zumindest im letzten Jahr gemacht. Beim Cupfinale, nach dem Cupfinale. Gut, schließen wir auch das Super. Wir machen wieder eine Pause und dann geht's weiter mit Vaganza Konferenz.
Sag nicht gerne was, aber.
Das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so einen Hals die ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was Sie uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war.
Es ist wahnsinnig. Wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl.
Mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung?
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Und zum Abschluss gibt es bei uns die Rubrik Vaganza-Konferenz. Hier stehen eure Fragen im Fokus. Wir starten mit jener vom Lukas. Was würde mit dem WRC in Liga 2 passieren?
Das ist eine ausgezeichnete hypothetische Frage. Kommt drauf an, was Präsident Dietmar Riegler dann vorhatte, ob der sagt, okay, passt, wir nehmen die Challenge an und wollen so schnell wie möglich wieder rauf. Ja.
Ich glaube, der WRC ist keine Zweitligamannschaft, das sage ich dir ganz ehrlich. Entweder Bundesliga oder Unterhaus. Von dem hat es ja klingt.
Hopp oder Drop,
Feeling, ne? Ja.
Ich bin überfordert mit der Frage.
Fast, vielleicht passt die nächste. SKSG 1909X. Wie geil wäre es, wenn es wie vor 30 Jahren dazu kommt, dass Sturm Rapid das direkte Duell am letzten Spieltag um die Meisterschaft ist? Und was denkt ihr, wie viele Fans könnte so ein Spiel theoretisch mobilisieren, wenn das Stadion unendlich groß wäre?
Ich habe gerade überlegt, wer der Meisterschaft der Bundesliga wäre.
Ja, der Meisterschaft.
Also
70, 80.
Wenn's,
70.000, 80.000.
Also ich sage mal, das Happel wird voll werden. Wenn es wirklich so dieses Entscheidungsspiel ist, das auf jeden Fall.
Camp Nou.
Ja, fertig gebaut oder?
Also Stand jetzt ist es jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass es für beide Mannschaften am letzten Spieltag um den Titel geht.
Ja.
Plus weitere.
Aber ich kenne, also wenn es wirklich so direkt aktuell wäre und du hast das Happel, das füllst, weil man das hat mir in der letzten Jahren.
Der wird sich Sturm querlegen, weil sie Heimspiel haben eigentlich. Ja,
aber ich glaube schon, dass du 70.000, 80.000 füllen könntest mit so einer Konstellation.
70.000, 80.000 bei dem Spiel und am Ende spielen es 1:1 und Salzburg gewinnt 2:1 und wird Meister.
Ah, das ist möglich. Wow. Alles möglich in dieser Meisterschaft. So. Mike, Tattoo Freak 007, Rapid ohne Block West eventuell zum Titel, weil entspannter.
2 von 4 haben sie jetzt hinter sich. Ne?
Mhm. Müssen schneller werden.
Jetzt kommt dann noch Sturm und dann kommt noch einmal ein Heimspiel gegen Salzburg.
Nein, es ist nur noch gegen Sturm. Dann ist fertig. Es waren drei Spiele.
Ja. Hey, wir haben eine Zeit.
Ja, ja, nein, ist, ja. Aber weil, das ist nur noch das.
Ja,
weil gegen Hartberg.
Gegen die Austria ist
sein Spiel. Gegen Austria ist dann auch wieder.
Okay, ja. Ich weiß nicht, ob Kausalität oder Korrelation. Kann ich noch nicht sagen.
Sehr gut.
Ja, schließe ich mich an.
Abschließende Frage. Jonathan Sitte, macht ihr nach dem Länderspiel doppelt eine Kaderprognose für die WM? Das wäre sicher richtig geil. Danke im Voraus.
Nein, es machen wir fix nicht.
Ja.
Das machen wir morgen schon, oder?
Es gibt am Freitag eine Live-Watch-Party zur Partie. Es gibt am Dienstag eine Live-Watch-Party zur Partie gegen Südkorea. Wir machen am Mittwoch geht's raus. Mhm. Am Mittwoch geht's raus.
Jetzt da, diesen Mittwoch schon. Diesen Mittwoch
nach dem machen wir schon
25. Special, März.
Wo der Harald eigentlich schon den Kader für die WM bestimmt. Also er nominiert den Kader, also von dem her, wir werden das ÖFB-Team natürlich komplett featuren in den nächsten 2 Wochen. So, wir haben keine Zeit.
Wichtig ist, dass man den Kanal abonniert, dann kriegt man auch all diese ÖFB-Sachen mit.
Genau, 5-Sterne-Podcatcher eures Vertrauens, die Laola1-App auf eurem Handy. Das war die Answer-Konferenz. Wir sind, wie gesagt, am Mittwoch wieder zurück. Und am Freitag dann eben auf YouTube Live Watch Party Österreich gegen Ghana. Für heute soll es das aber gewesen sein. Wir sagen danke fürs Reinklicken. Bis zum nächsten Mal und tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 1.
Ciao. Servus. Jetzt können wir aufs Klo gehen.
Answer-Konferenz, der Videopodcast über den österreichischen Fußball auf der Lola 1 App, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.